Guten Morgen, mein Name ist Silke Hahn und ich begrüße Sie und euch ganz herzlich an diesem sonnigen Morgen zu diesem Gottesdienst. Unsere Gottesdienste stehen in diesem Quartal unter dem Thema Einander begegnen, einladende Gemeinschaft. Und ich habe vorher darüber nachgedacht, das sollte ja auch so sein. Und auch wenn ich jetzt so gucke, es ist kein oberflächlicher Blick, viele von euch kenne ich, dann sage ich mal, wir sind eine einladende Gemeinschaft. Viele von uns haben offene Augen, offene Ohren für den anderen. Manche Menschen öffnen sogar ihre Gärten, ihre Häuser für uns alle zu Besuch. Und das ist wunderbar und das lädt ein, dass man dazugehören möchte. Wenn ich euch jetzt auffordere, dass ihr einander, je nach Beziehungsstatus, mehr oder minder, stürmisch oder schüchtern begrüßt, dann bitte ich euch, achtet darauf, dass ihr besonders auf die zugeht, von denen ihr vermutet, dass sie unsere Gemeinschaft näher kennenlernen möchten, die diesen Gottesdienst vielleicht heute das erste Mal besuchen oder schon ein paar Mal da gewesen sind. Guckt einfach, dass ihr besonders auf die zugeht und jetzt macht dieses herrliche Gewusel aus Händeschütteln und Umarmungen, lächelt euch an, das freut mich immer so. Ich komme auch. Jetzt gibt es einzelne von uns, die haben gleich wirklich die ganze Gemeinde begrüßt. Dazu ist nachher noch Zeit. Setzt euch bitte wieder. Christoph, bald hast du ein eigenes. Jetzt reiß dich los. So, mit dem nächsten Lied wird diese Freude anhalten, denn mindestens die Hälfte der Besucher des Gottesdienstes werden sich schlagartig um 30 bis 40 Jahre jünger fühlen. So schätzt das der Thomas Körner, der ist Experte für Musik und der hat mir das gestern verraten. Und deshalb singen wir jetzt, komm, sag es allen weiter. Thank you. Ja, und nun bitte ich euch aufzustehen. Wir wollen beten zu dem, der für uns neben offenen Augen und Ohren auch ein offenes Herz hat, der uns immer und immer wieder einlädt, ihn näher kennenzulernen. Vater, ich danke dir für dieses wunderschöne Wetter an diesem Morgen. Ich danke dir, dass wir diesen Gottesdienst hier in Freiheit feiern dürfen. Vater, vieles aus der letzten Woche geht uns durch den Kopf. Viele von uns sind berufstätig, manche von uns sind zu Hause und haben ihre Aufgaben dort. Vieles will uns noch ablenken, aber du, Herr, bist die stärkste Kraft hier im Raum. Sei für uns wie ein Magnet, der uns ganz zu sich zieht, Herr. Öffne unsere Herzen jetzt, dass dieser Gottesdienst uns berührt. Amen. Es ist ganz vieles anzukündigen und zu besprechen. Der Rolf wird jetzt mit den Ankündigungen beginnen.
Ja, viele von uns haben per Mail davon erfahren, dass Andreas Wülfrath am Montag operiert wird. Und Sandra Bickel aus unserer Gemeinde hat angestoßen, dass wir dann morgen als Gemeinde am Montag in einer Art Gebetskette an Andreas und seine Familie denken. Vielleicht können einige am Vormittag, andere mittags und einige am Nachmittag beten, gerne auch von der Arbeit aus, dafür beten, dass die Operation gelingt, dass die Ärzte Weisheit haben und dass Gott Heilung schenkt. Ich möchte jetzt aber auch gerne hier an dieser Stelle gemeinsam mit uns für Andreas und Maike, ihre Familie, beten. Lieber Vater im Himmel, du siehst, wie bedrohlich dieses Szenario mit der Operation und der Krankheit über Andreas und Maike und ihrer Familie schwebt. Und Jesus, wir bekennen das, wir rufen das aus, dass du der Herr bist darüber. Und wir bitten dich, dass du am Montag eine gute Operation schenkst. Und Jesus, wir vertrauen darauf, dass Heilung von dir alleine kommt. Wir bitten dich, dass du durch die Ärzte Heilung bewirkst, dass du die Kraft und Gesundheit von Andreas wiederherstellst. Jesus, wir sind hilflos und in unserer Not und in unserem Mitleiden und Mitempfinden mit Wülfraths kommen wir vor dich und bitten dich, Herr, hilf du. Amen. Jetzt kommt ein gedanklicher Sprung. Am nächsten Samstag werden wir bei dem Stadtteilfest Körneblüt auf beteiligt sein. Unter dem Motto Gut für Körner werden wir einen Stand haben, gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde Rhein-Nold, die Bezirk Apostel. Also das ist Wambel und was hier von der Matthäuskirche übrig geblieben ist. Und dabei sein wird auch die Josua-Kirche. Und das Highlight dieses gemeinsamen Standes und dieser Kooperation ist eine Flashmob-Aktion, die Jörg Dittmann am letzten Sonntag schon vorgestellt hat, in der wir jeweils zur vollen Stunde mit T-Shirts, auf denen die Buchstaben gut für Körne sind, die Bühne stürmen werden und anschließend Postkarten verteilen werden. Auf den Postkarten sind wiederum die Buchstaben gut für Körne, jeweils dann der Buchstabe als Anfangsbuchstabe eines biblischen Begriffes und dazu ein Bibelvers. Diese Postkarten, wunderbar gestaltet von Busse Meyers in Holzwickede. Und jetzt kommt der Punkt, wir brauchen noch einige Leute, die bei diesem Flashmob dabei sind. Wir haben T-Shirts, wir haben Postkarten, jetzt brauchen wir dich, um die Postkarten mit Gottes Wort unter das Volk zu bringen, bei Körneblüt auf. Draußen am Infostand ist eine Liste und die Bitte, tragt euch dort ein, damit wir einfach dann auch gut beteiligt sind als Gemeinde bei dieser fantastischen Aktion. So wollen wir dort am Samstag ein Licht in Dortmund sein. Wieder ein kleiner Sprung. nicht nur Licht in Dortmund, sondern ein Licht in Deutschland, können wir am Sonntag darauf sein, denn dann sind wir auf Sendung. Unser Gottesdienst wird vom Deutschlandfunk übertragen und da lohnt es sich für zu beten, dass dieser Gottesdienst gelingt. Aber es ist auch ganz wichtig zu beachten, dass dann wegen der Sendung, wegen der Übertragung, die Türen abgeschlossen sein werden. Dazu hängen die roten Zettel überall. Bitte lest euch das durch, gut durch, und merkt es euch, dass ihr nicht zu spät kommt. Sollte jemand zu spät kommen, da steckte mir vorhin Arne Völkel nochmal gerade, dann gibt es eventuell die Möglichkeit, den Gottesdienst als Radioübertragung im Café Q zu lauschen. Also, bitte beten und pünktlich kommen. Und ein letztes noch, am 30.06., da lassen wir hier, oder 29.06., ich weiß nicht, letzter Sonntag im Juni, lassen wir hier unseren Gottesdienst ausfallen und stattdessen werden wir gemeinsam mit anderen freien evangelischen Gemeinden im Westfalen-Mitte-Kreis ein Kreisfest mit Gottesdienst feiern, in Hagen, dort an der Fachhochschule wieder. Ich nehme es an, genau, der letzte Sonntag im Juni, 29.06. Und da dieser Gottesdienst wird nur funktionieren, wenn alle Gemeinden aus dem Kreis ihre Manpower in die Waagschale werfen. Und deswegen liegen dort vorne auch Listen aus und seid schon mal so nett, guckt rein, wie ihr euch da, auch wenn ihr jetzt normalerweise hier in Gottesdiensten als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beteiligt seid, wie ihr da am Kreisfest mitwirken könnt. Dieses Kreisfest funktioniert also nur mit auch unserer Manpower.
Ja, da ist viel zu tun und ihr seid gefragt, aber wir werden auch beschenkt. Rolf und Andy Potter bieten ein Seminar an am Himmelfahrtstag statt Gottesdienst. Das wird so 2 Stunden dauern. Da geht es um einen biblischen Impuls zum Thema Gemeinschaft und auch, wie sieht denn Gemeinschaft ganz praktisch aus? Was bedeutet uns das? Dann darf ich die Sabine Brackern zu mir nach vorne bitten. Ja, da ist das Handmikro.
Als Gemeinde, die zum Bund der Freien Evangelischen Gemeinden gehört,
oder was? Das Handmikro, ich habe extra drauf geachtet.
Als Gemeinde, die zum Bund der Freien Evangelischen Gemeinde gehört, haben wir eine Grußbotschaft erhalten zum Jubiläum der Allianzmission. Ich lese mal vor. Liebe Freunde, am Sonntag, den 18. Mai, feiert die Allianzmission ihr 125-jähriges Bestehen und Gottes vielfältiges Wirken mit einem großen Festival in Wetzlar. 1889 wurden die ersten Missionare nach China entsandt und China war bis 1951 das einzige Betätigungsfeld der Allianzmission. Erst als die Arbeit dort zu Ende ging, kam Japan und Brasilien als neue Missionsländer hinzu. Seit den 60er Jahren ist die AM die Auslandsmission der Freien Evangelischen Gemeinden. Heute arbeiten mit der Allianzmission etwa 100 Langzeit- und 40 Kurzzeitmissionare in 23 Ländern. Zum großen Fest in Wetzlar werden heute etwa 4000 Besucher aus dem In- und Ausland erwartet. Doch wir laden auch alle ein, mit uns zu feiern, die nicht nach Wetzlar fahren können. Danken Sie Gott mit uns für die 125-jährige Segensgeschichte. Die damals in China gegründeten Gemeinden bestehen heute noch und einige erreichen in ihren sonntäglichen Gottesdiensten über 1000 Besucher. In Japan, Brasilien, auf den Philippinen, in Mali und Tadschikistan sind selbstständige Bünde von freien evangelischen Gemeinden entstanden. In vielen Ländern wurden soziale Projekte aufgebaut, durch die Menschen die Liebe Gottes praktisch erleben. In Ländern mit eingeschränkter Religionsfreiheit werden Menschen durch das persönliche Zeugnis von Jesus erreicht und kommen zum Glauben. Beten Sie an diesem Sonntag besonders für die Arbeit der Allianzmission und für die 140 Missionarinnen und Missionare. Beten Sie auch für die Leitungsverantwortlichen und für eine gute Gestaltung der Arbeit in der Zukunft. Und danke, wenn Sie auch mit Ihren finanziellen Gaben die Arbeit unserer Mission unterstützen. So grüßen wir Sie sehr herzlich im Namen des Bundes Freier Evangelischer Gemeinden und der Allianzmission. Jesus, der Herr der Mission, bewegt uns durch seine Liebe. Durch ihn verbunden, Ansgar Hörsting, das ist der Präses oder sozusagen der Bischof der FEGs, und Erhard Michel, Missionsleiter der AIM. 125 Jahre Allianzmission, das ist ein Grund zu danken und dafür wollen wir beten. Sie dürfen sitzen bleiben. Lieber Vater, wir danken dir für die Allianzmission. Du forderst uns als Christen auf, in alle Welt zu gehen und die gute Nachricht weiterzugeben. Danke für all die Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben und als Missionare der Allianzmission in Asien, Afrika und Südamerika im Einsatz sind. Danke auch für all die, die in Deutschland im Hintergrund arbeiten und die Arbeit praktisch unterstützen. Danke für viele engagierte Missionare, die sich auf ganz unterschiedliche Weise einsetzen, dass du gesehen wirst, dass gesehen wird, dass du uns liebst. Wir danken besonders für Familie Pascha und ihren Einsatz mit Kindern in Brasilien. Wir beten auch für die Gemeinden in Japan, Brasilien, Mali, Tadschikistan, in den Philippinen, die durch Mitarbeiter der Allianzmission entstanden sind. Wir freuen uns, dass sie wie wir heute Gottesdienst feiern. Hilf ihnen dabei, Menschen in ihrem Umfeld zu erreichen und zum Glauben an dich einzuladen. Auch für die Leitung der Allianzmission in Eversbach bitten wir ganz herzlich. Danke, dass auch wir durch Gebete, durch Spenden aktiv mithelfen können, dass Menschen überall auf der Welt von dir hören und sich für dich entscheiden. Amen.
Danke dir. Ja, Mission ist faszinierend. Sie dient dazu, dass wir Gott näher kennenlernen. Gestern hat die totale Offensive, glaube ich, einen recht schweren Stand gehabt. Aber es wird schon irgendwie hingehauen haben. Durch die Allianzmission lernen Menschen auf der ganzen Welt Gott näher kennen. Und auch hier in unserem Gottesdienst wollen wir das immer wieder anbieten, dass Menschen Gott näher kennenlernen wollen. Jetzt muss ich aber sagen, das Wort kennenlernen, das weckt in dieser Woche so ganz romantische Gefühle in mir. Dirk und ich haben uns vor vielen, vielen, vielen Jahren, na, so alt bin ich auch noch nicht, aber auf jeden Fall vor vielen Jahren verlobt. Und ja, ich will euch mit hineinnehmen in die Anfangszeit. Jetzt nicht die ganzen Jahre, aber ich fasse mich kurz. Also das erste Mal, als wir uns sahen, das wird den einen oder anderen schmunzeln lassen, da war ich scheinbar so schüchtern, dass ich ihm gar nicht aufgefallen bin. Und ja, dann aber haben wir uns näher kennengelernt, wir waren uns sympathisch, wir haben uns unterhalten und ja, dann stellten wir fest, wir verbringen gerne Zeit miteinander und wir bekamen Interesse, auch die Familie des anderen kennenzulernen, die Freunde, was macht er denn so? Und immer war es da schöner, wo Dirk war und für ihn war es da schöner, wo ich war. Und so kam das dann, dass wir den Eindruck hatten, wir sollten uns verloben, um nach außen hin auch unserer Beziehung eine gewisse Klarheit zu geben. Es sollte für andere sichtbar sein. Und für uns war es auch genau der richtige Schritt. In dem Moment waren wir irgendwie noch mehr zusammen. Und wir waren da noch ganz jung. Ja, und damit vergleichbar ist heute unser Aufruf, sich zu Jesus zu stellen. Das wollen wir heute in diesem Gottesdienst anbieten. Vielleicht bist du schon eine ganze Zeit neugierig auf den Glauben. Hast schon mal in der Bibel gelesen, hast schon mal gebetet, kennst andere Christen. Vielleicht bist du ganz bewusst eingeladen worden, heute Morgen hier in diesen Gottesdienst, um dich klar zu Jesus zu stellen. Dann wird der Rolf dich einladen, nach der Predigt das auch zu tun. Er erklärt das da auch nochmal, das ist ja nicht so einfach, sondern es braucht so ein inneres Angerührtsein und da wird der Rolf euch zu einladen. Jetzt singen wir dank Thomas Körner und dank Lailas Klavierspiel das nächste Lied. Das ist euch nicht so ganz bekannt, aber Thomas wird das mit uns einüben und wir werden dabei die Kollekte bitte einsammeln.
Also der Experte für Musik, wie ich vorhin schon vorgestellt worden bin, singt jetzt mit euch. Allerdings hat der Experte für Musik ein unglaublich lückenhaftes Gedächtnis, deswegen habe ich mir einen Spickzettel wegen des Textes mitgebracht. Das Lied beginnt mit einer Fanfare. Und nachdem wir gerade schon gesehen haben, das erste Lied hat uns alle 30 Jahre verjüngt und deswegen haben die unter 30-Jährigen gar nicht erst mitgesungen, wollen wir jetzt alle singen. Vielleicht, Leila, gibst du uns mal den ersten Akkord, damit wir alle die gleiche Tonart haben. Genau, das geht los. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Also das ist die Fanfare. Ja, das geht gleich nach oben. Und vielleicht, nee, bei der Sammlung aufstehen ist, glaube ich, nicht so gut. Ne? Ihr braucht ja, also setzt euch aufrecht hin und dann geht das gleich besser. Nochmal, und. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Ihr müsst nicht mehr verzweifeln, nicht länger mutlos. Kennt ihr das alle? Ja, dann brauche ich ja gar nicht hier mitsingen. Ja, super. Also machen wir gleich nochmal von vorne. Und kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Ihr müsst nicht mehr verzweifeln, nicht länger mutlos sein. Gott hat uns seinen Sohn gegeben. Mit ihm kehrt neues Leben bei uns ein. Dann gehen wir gleich in die Strophe. Ihr, die ihr seit langem nach dem Leben fragt und bisher vergeblich Antworten erfragt, hört die gute Nachricht, dass es Christus gibt, dass er eurem Leben Sinn und Hoffnung gibt. Ich glaube, die Strophe singen wir nochmal. Ja, einfach, dass sich das setzt. Und ihr, die ihr seit langem nach dem Leben fragt und bisher vergeblich Antworten erfragt, hört die gute Nachricht, dass es Christus liebt, dass er eurem Leben Sinn und Hoffnung gibt. Komm.
Ja, ich danke euch. Ihr habt sehr spontan dieses Lied für mich gespielt und eingeübt und mir gefällt einfach dieser Text so unglaublich gut. Ja, gerade habe ich euch gesagt, viele Jahre schon sind Dirk und ich zusammen und auch wenn das nicht immer auf den ersten Blick so scheint, wir haben es meistens gut miteinander. Das war schon eine ganz richtige Entscheidung. Und trotzdem muss ich euch bekennen, ich habe da auch drüber nachgedacht, ob ich das jetzt hier wirklich so machen soll, hier von oben. Denn das ist mir klar, Konsequenzen. Und ja, dann bin ich in mich gegangen und dann habe ich gedacht, ach, das ahnt wahrscheinlich sowieso schon jeder. Jedenfalls jeder, der mich ein bisschen kennt, der ahnt das. Und dann neulich habe ich gedacht, boah, Silke, das lässt sich auf Dauer auch nicht mehr verheimlichen. Und so gebe ich mir jetzt hier so einen echten Ruck und bekenne euch freimütig, ich habe ein Verhältnis zu ihr. Ich kann es nicht verleugnen, ich liebe Schokolade. Und das ist einfach so, wenn ich aufgeregt bin oder nervös bin, dann beruhigt mich nichts besser als so ein schönes, naja, Stück nicht, also muss schon ein bisschen mehr sein, aber eben Schokolade. Und ich muss euch sagen, auch wenn ich traurig bin, dann verschmilzt die sozusagen mit meiner Trauer. Und ja, morgens kaufe ich die dann ein und dann versuche ich immer erst die abends zu essen. Und den ganzen Tag über merke ich dieses zarte Knistern. Und in mir wächst so eine Vorfreude und Sehnsucht auf dieses Stück Schokolade, wenn ich das dann abends essen kann. Manchmal klappt das natürlich nicht bis abends. Das ist ja auch normal. Und dann merke ich, sie steht neben mir auf dem Autositz unten in der Einkaufstasche. Und ich werde so richtig risikobereit. Ich fahre ganz konzentriert und dann denke ich ja immer an sie. Und dann fange ich da an zu wühlen, bis ich sie habe. Ich scheue kein Risiko, keine rote Ampel, gar nichts, warte ich ab, nur um sie zu kriegen. Ja. Und auch meine Freude, die wird erst so richtig komplett, wenn ich sie mit einem guten Stück Schokolade teile. Letztendlich versteht mich diese Schokolade einfach immer. Ich habe so den Eindruck, ganz ehrlich, ohne Schokolade wäre mein Leben, vielleicht auch ich, nur noch die Hälfte wert. Ja, ich gehe mit ihr durch dick und dünn. Und neulich, da lag sie wieder so verführerisch da und ja, so vorm Garderobenspiegel. Und ich war so auf dem Weg zu ihr, streckte meine Hand aus, warf einen Blick in den Spiegel und plötzlich dachte ich nicht mehr nur an sie, ich dachte an ihn. Und da habe ich gedacht, schade, keine Liebe ohne Nebenwirkungen. Es ist einfach nichts vollkommen hier auf Erden.
Ja, Schokolade ist schon klasse, oder? Wer ist hier und mag keine Schokolade? Bitte mal um Handzeichen. Ja, doch, das ist völlig okay. Das ist völlig okay. Es gibt was anderes, genau. Es ist erstaunlich, wie viele Leute gerne Schokolade mögen. Es gibt ja auch ganz unterschiedliche Sorten, nicht? Dunkle Schokolade, helle Schokolade, Milchschokolade, weiße Schokolade, Nussschokolade und so weiter. Alle Geschmacksrichtungen. Ja, und das Besondere bei Schokolade ist, die schmeckt nicht nur lecker, sondern die tröstet auch. Die beruhigt, gibt ein gutes Gefühl. Und ist das nicht so? In unserem Hunger auf Schokolade meldet sich ein tieferes Bedürfnis oft zu Wort. Das Bedürfnis nach Liebe, nach Nähe, nach Geborgenheit, vielleicht nach gutem Sex, die Sehnsucht nach Gemeinschaft und Beziehung. Warum verknüpfen wir all das mit Schokolade? Warum gibt uns Schokolade im Blick auf unsere Sehnsucht, unsere Bedürfnisse einen Kick? Ich habe mal im Internet recherchiert, da gibt es so Theorien, dass da irgendwas im Gehirnstoffwechsel passiert, aber all das habe ich festgestellt oder gelesen, ist letztlich gar nicht sicher. Vielleicht kommt es daher, dass uns die Schokolade an die süße Muttermilch erinnert, die wir vielleicht als Babys eingesogen haben. Schokolade ist klasse, aber sie kann uns nicht das ersetzen, was uns nur echte und gute Beziehungen geben können. Und deswegen werden wir, was diese Sehnsucht anbetrifft, von Schokolade auch nie satt. Ich meine, körperlich schon. Da ist unser Körper schnell überfordert von all den Kalorien, den Kohlenhydraten und Fetten, die zu verarbeiten sind. In Maßen genossen schmeckt Schokolade lecker, ja. Aber die Sehnsucht nach Liebe und nach Geborgenheit bleibt. Und so ähnlich, wie das mit unserer Sehnsucht und der Schokolade ist, so ähnlich ist das auch mit dem Paradies, dem Garten Eden, der in der Bibel oder das in der Bibel beschrieben wird. Und da möchte ich uns jetzt mal mit hineinnehmen. Im ersten Buch Mose, ganz am Anfang in der Bibel, finden wir eine Erzählung, die beschreibt, wie Gott die Welt erschaffen hat. Und da ist die Rede davon, wie er Licht und Dunkelheit, Tag und Nacht, Wasser, Land, Sonne, Mond und Sterne, die ganze Pflanzenwelt, Tiere aller Art, im Wasser, unter dem Himmel und auf dem Land geschaffen hat. Und immer wieder heißt es, Gott sah alles, was er geschaffen hatte. Es war gut, es war wunderbar, es war eine runde Sache. Und als letztes lesen wir dann, wie Gott den Menschen schuf. Und die Bibeltexte, die ich jetzt vorlese, die sind auch auf dem Gottesdienstzettel, der am Anfang ausgeteilt wurde. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 26, dort heißt es und folgende: Dann sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer und die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und als Frau. Und Gott segnete sie und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die ganze Erde, nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft, alle Tiere, die auf der Erde leben und vertraue sie eurer Fürsorge an. Gott schuf den Menschen nicht mit den Tieren zusammen. Der Mensch ist mehr als die Tiere. Er ist ein Abbild, ein Ebenbild Gottes, ihm ähnlich. Und was damit gemeint ist, das, was die hebräischen Begriffe im Text mit Ebenbild, Abbild, ähnlich meinen, das ist nicht, dass wir Menschen, dass der Mensch wie Gott, wie der Schöpfer ist, sondern dass wir Gott entsprechen. Dass der Mensch auf ihn hinweist, ihn repräsentiert in der Schöpfung, so wie ein Standbild hinweist auf die Person, die abgebildet wurde, aber nicht identisch ist mit dieser Person. Und diese Begriffe im hebräischen Text meinen auch, dass der Mensch Gott entspricht, dass er zur Beziehung mit Gott fähig ist, ein Gegenüber für Gott. Gott, so lesen wir es in diesem Text, redet mit den Menschen und der Mensch kann ihn hören. Unglaubliche Vorstellung. Gott geht spazieren in seiner Schöpfung, begegnet den Menschen und redet mit ihnen. Und dann lesen wir, dass Gott den Menschen segnete. Er gab ihm, er gab ihnen die Fähigkeit, Kinder zu zeugen, sich zu vermehren. Er gab ihnen Lebensraum. Er vertraute ihnen seine Schöpfung an. Nehmt sie in Besitz. Martin Luther hat das übersetzt. Herrscht über sie. Das meint nicht ausbeuten, nicht Gewalt der Schöpfung antun, sondern meint verantwortliche Pflege, Verwaltung und Fürsorge. Und dann gibt es ja am Anfang in der Bibel im zweiten Kapitel auch eine zweite Schöpfungserzählung. Und dort wird die Schöpfung mit einem wie ein wunderbarer Garten beschrieben, das Paradies. Ich lese uns zwei Verse vor, 2. Mose 8, Kapitel 2, Vers 8 und 15. Dann legte Gott im Osten in der Landschaft Eden einen Garten an. Er ließ aus der Erde alle Arten von Bäumen pflanzen. Es waren prächtige Bäume, ihre Früchte schmeckten gut. Gott brachte dorthin den Menschen, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen. Nicht nur ein wunderbarer Garten, Gott sorgte für seine Menschen, die er geschaffen hatte. Es gab fantastisches Essen, super Früchte. Für mich als jemand, der zwangsweise Veganer ist, eine verlockende Vorstellung. Aber ich glaube, damals hätten die Leute auch bei dieser Art von Früchten sie jedem Steak, was es damals noch nicht gab, vorgezogen. Also ich meine, die Schöpfung wurde noch nicht verzehrt von den Menschen, die lebenden Wesen. Und dann hat Gott Gemeinschaft gestiftet. Gott sah, dass es nicht gut war, dass der erste Mensch alleine war. Und er sagte, ich will ein Wesen schaffen, das ihm hilft und das zu ihm passt. Und dann schuf Gott die Frau und dann sagte der Mann, endlich, sie ist eine wie ich, sie gehört zu mir, denn von mir ist sie genommen. Deshalb, so heißt es, geht es weiter, verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Die beiden waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Diese Erzählung, die uns vielleicht ein bisschen zu idealistisch anmutet. Sie offenbart uns doch, was Gottes Plan mit der Schöpfung hatte. Gott offenbart uns hier in der Bibel seine Absichten, die er mit uns Menschen und mit der Welt verfolgt hat bei der Schöpfung. Menschen, sie wurden geschaffen für eine vertraute, unmittelbare, heile Beziehung zu Gott. Menschen wurden geschaffen für eine angstfreie, offene, vertrauensvolle Beziehung untereinander. Menschen wurden geschaffen, um eine wunderbare, erfüllende Aufgabe zu haben. Pflege, Fürsorge und Verwaltung der Schöpfung. Und Menschen wurden geschaffen für ein Leben ohne Krankheit, ohne Tod. Das Paradies war wunderbar. Aber unsere heutige Welt sieht völlig anders aus. Gott scheint sehr weit weg zu sein. Die meisten Menschen fragen nicht nach ihm. Unsere Welt ist voller Ungerechtigkeit. Gewalt, Korruption, Habgier, Krieg, Mord, Krankheit und Unglück. Menschen zerstören sich und ihre Umwelt. Und wir sind mittendrin in alledem. Selbst in einem Land wie Deutschland, das wie nur ganz wenige andere Länder auf die Welt seit Jahrzehnten Wohlstand und Frieden kennt, selbst hier passiert es. Menschen, die uns nahestehen, enttäuschen uns, verletzen uns, hintergehen uns. Wir selbst scheitern mit unseren guten und besten Vorsätzen. Unser Leben bekommt vielfältig Brüche, Schmerzen. Unglück trifft selbst uns Christen und verändert alles. Wir müssen nur einen Blick in die Zeitung werfen und das reicht dann, um all das wirklich auch glaubhaft zu machen. Was ist passiert? Was ist geschehen? Wo ist das Paradies geblieben? Und etwas weiter im ersten Buch Mose Kapitel 3 lesen wir, was damals schief ging und heute immer wieder schief geht. Ich lese uns die Verse 1 bis 7. Die Schlange war das klügste von allen Tieren des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? Natürlich dürfen wir sie essen, erwiderte die Frau, nur nicht die Früchte von dem Baum in der Mitte des Gartens. Gott hat gesagt, esst nicht davon, berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben. Nein, nein, sagte die Schlange, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Aber Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und was schlecht ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Die Frau sah den Baum an. Seine Früchte mussten köstlich schmecken. Sie anzusehen war eine Augenweide und es war verlockend, dass man davon klug werden sollte. Sie nahm von den Früchten und aß. Dann gab sie auch ihrem Mann davon und er aß ebenso. Da gingen den beiden die Augen auf und sie merkten, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Die Geschichte geht dann noch weiter. Dies hier ist nur der Anfang. Mehr kann ich im Rahmen dieser Predigt nicht lesen. Der eigentliche Knackpunkt bei dieser Geschichte ist nun nicht, dass die ersten Menschen, Adam und Eva, damals ein schwer verständliches Gebot eines etwas pingeligen Gartenbesitzers übertreten hatten und dass sie deshalb dann eine völlig überzogene Strafe aufgebrummt bekamen. Hier wird etwas ganz anderes beschrieben. Hier wird gezeigt, erzählt, wie die Beziehung zwischen Mensch und Gott einen Knacks bekam und zerbrach. Es fing an mit Misstrauen gegenüber Gott. Hat Gott wirklich gesagt? Hat er wirklich die Wahrheit gesprochen? Meint er es wirklich gut mit mir? Und Eva entschied sich, auf jemand anders zu hören, als auf Gott, auf die Schlange nämlich. Und dann kamen die Gedanken dazu, ich kann selber entscheiden. Ich brauche keinen Gott, um zu wissen, was gut und richtig für mich ist. Ich kann mein Leben selbst in die Hand nehmen. Ich brauche Gott nicht. Ihr werdet sein wie Gott. So heißt dieses trügerische Versprechen der Schlange.
Und dazu kam dann, dass die Frucht, die Eva und Adam hatten, die sie da sahen, dass die sehr gut aussah. Sie schien besser zu schmecken als alle anderen Früchte. Und wer davon aß, sollte klug werden. Die ersten Menschen entschieden sich sehr bewusst für die Frucht und damit gegen Gott. Sie entschieden sich gegen das, was Gott ihnen gesagt hatte. Und hinter dieser Entscheidung standen Gedanken wie wirkliche Wahrheit, wirkliche Zuverlässigkeit, finde ich woanders als bei Gott. Stärke, Sinn und Bedeutung für mein Leben, dafür brauche ich Gott nicht, das kriege ich auch anders. Wirkliche Freude, ein wirklich gutes, schönes Leben, das finde ich nicht bei Gott, das finde ich an anderer Stelle. Und wenn wir jetzt mal innehalten und uns vorstellen, wir denken so über einen Menschen, den wir lieben oder mal geliebt haben, dann ist schnell klar, das ist das Ende jeder Liebesbeziehung. Und so war es auch damals, das war das Ende der Beziehung, der intakten, heilen Beziehung zu Gott. Die Folgen, die wir dann lesen, ich zitiere jetzt nicht mehr den Bibeltext, ich fasse das nur zusammen, die Folgen waren weitreichend. Die Menschen bekamen auf einmal Angst vor Gott und dann wurden sie gleichgültig gegenüber Gott. Sie verloren das Paradies, waren getrennt von Gott, erlebten nicht mehr Gottes Nähe. Und als zweites, die Beziehung, die diese ersten Menschen untereinander hatten, in dieser Beziehung ging Vertrauen und Offenheit verloren. Sie schoben sich gegenseitig die Schuld zu. Sie schämten sich voreinander, sie versteckten sich voreinander und in der Folge kam es einige Jahre später zum ersten Mord. Und das Dritte, es gab keinen Einklang mehr mit der Natur. Die Natur wurde oft zur feindseligen Umwelt, das Leben wurde anstrengend und mühsam, die Arbeit wurde mühsam, körperliche Schmerzen und am Ende der Tod. Und wir ahnen es schon, diese Geschichte, die wir am Anfang der Bibel finden, ist nicht nur eine Erinnerung an irgendetwas, was vor grauer, grauer Vorzeit passiert ist, sondern ein Muster. Ein Muster, das damals gesetzt wurde und sich heute in jedem Leben von uns Menschen wiederholt. Wir verlieren das Vertrauen zu Gott. Wir verlieren die Beziehung zu Gott und wir verlieren das Vertrauen untereinander in der Folge. Und wir leben nicht mehr im Einklang mit der Schöpfung Gottes. Aber was bleibt, ist die Sehnsucht. Ich möchte da mal einen Vergleich bemühen. Unsere Eltern haben uns ja geprägt. Sie haben uns Grundwerte und Anlagen mitgegeben, ob uns das gefällt oder nicht. Und wenn wir uns mal ganz nüchtern und ehrlich betrachten, dann finden wir in uns Wesenszüge, Verhaltensmuster und Denkweisen unserer Eltern auch bei uns. Und wir selber, wenn wir denn Kinder haben, machen es nicht anders. Wir geben weiter, ohne Worte, so viel, was unsere Kinder prägt und wo sie es übernehmen von uns und wo wir hinterher denken, boah, das habe ich doch nie gesagt, warum tun die das denn? Antwort ganz klar, das haben sie in ihrer Kinderstube bei uns Eltern mitgekriegt. Und jetzt lasst euch doch mal bitte auf den Gedanken ein, dass das, was ich bisher über die Schöpfung gesagt habe, in einem sehr grundlegenden Sinne unser Elternhaus ist. Der Ort, die Phase, in der die Anlagen für die ganze Menschheit, auch für dich und mich, geformt wurden. Und was bedeutet das dann? Das bedeutet, dass in der Schöpfung der Ursprung liegt, dass dort in unserer ursprünglichen Verbindung mit Gott, dass da der Ursprung liegt von jeglicher Sehnsucht nach Gott, jeglicher Sehnsucht nach einem Meer, nach einem göttlichen Wesen, das uns nahe sein kann, mit dem ich dann verbunden bin. In uns lebt eine Ahnung davon, dass es mehr gibt. Eine Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit, die das übersteigt, was wir im Zwischenmenschlichen finden. Und hier in dieser göttlichen Kinderstube liegt unsere Wurzel, unserer Suche nach Sinn und Bedeutung, dass wir eine Aufgabe haben wollen, eine Bestimmung für unser Leben haben wollen, wo sich der Einsatz lohnt. Es muss doch mehr geben, als nur von morgens bis abends denselben Trott. Und am Ende wirst du alt und satt und müde. Und vielleicht kommt es noch schlimmer. Unsere Sehnsucht, und das ist jetzt der zweite wichtige Gedankenkreis, führt uns aber auf Abwege oft. Wir sind uns oft nicht bewusst, dass diese Sehnsucht, die wir in uns tragen, sich auf Gott richtet, auf ein Leben, das nur mit Gott möglich ist. Das nur möglich ist, wenn wir in einer ungebrochenen Beziehung mit Gott stehen. Stattdessen suchen wir uns Ersatz. Ein Beispiel dafür habe ich gefunden in einem Buch des amerikanischen Autors Ernest Becker. Er schrieb in diesem Buch Dynamik des Todes, die Überwindung der Todesfurcht, das 1973 im Original erschienen ist, folgendes. Und er beschreibt sozusagen einen solchen Ersatz, den wir Menschen für Gott suchen. Der Liebespartner, heißt es dort, wird zu einem göttlichen Ideal, das unser Leben ausfüllen soll. Alle spirituellen und moralischen Bedürfnisse fokussieren sich nun auf einen Menschen. Falls wir vergessen haben sollten, wie sehr romantische Liebe vergöttert wird, bringen es uns Popsongs fortwährend ins Gedächtnis. Sie erzählen uns, dass der Liebhaber wie der Frühling, wie ein Engel mit Augen wie Sterne ist, dass die Erfahrung der Liebe göttlich sein wird, wie der Himmel selbst und so weiter. Diese Lieder spiegeln den Hunger nach echter Erfahrung wider. Tiefe emotionale Sehnsucht des Menschen. Wenn man keinen Gott im Himmel hat, keine unsichtbare Dimension, dann nimmt man das, was einem am nächsten ist und versucht damit, seine Probleme zu lösen. Und dann sagt Ernest Becker, schreibt er, was wollen wir erreichen, indem wir unseren Liebespartner in die Position Gottes heben? Wir wollen loskommen von unseren Beschränkungen, von unseren Gefühlen der Nichtigkeit. Wir wollen uns rechtfertigen und wissen, dass unsere Existenz nicht umsonst ist. Wir wenden uns an unseren Liebespartner, um vollkommene Wertschätzung zu erhalten. Wir erwarten, dass er uns durch seine Liebe gut machen wird. Wir wollen Erlösung, nichts weniger. Soweit Ernest Becker. Vielleicht empfindest du das als übertrieben? Wenn wir aufmerksam Hollywood-Filme schauen und wenn wir den Texten der Popmusik aufmerksam lauschen, dann merken wir, wie zutreffend das ist. Ich möchte einen kurzen Ausschnitt zitieren aus dem Song Pflaster von Ich und Ich, jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Es gibt da immer wieder neue Lieder. Ich werde mich demnächst auf die Suche machen nach einem aktuelleren Titel. Dort heißt es, du bist das Pflaster für meine Seele. Wenn ich mich nachts im Dunkeln quäle, es tobt der Hass da vor meinem Fenster. Du bist der Kompass, wenn ich mich verliere. Du legst dich zu mir, wann immer ich friere. Im tiefen Tal, wenn ich rufe, bist du längst da. Ich hatte schon längst den Faden verloren. Es fühlte sich an wie umsonst geboren. Ich hab dich gefunden in der letzten Sekunde. Das könnte man ja auch als Lobpreislied singen, oder? Ist aber ein Lied, ernst gemeint, ein Beziehungslied. Und das geht nicht gut. Das überfordert jeden Partner, jede Beziehung. Und deswegen gibt es so viel Enttäuschung, Bitterkeit und Streit in Partnerschaften. Ein Mensch kann nie an die Stelle Gottes treten. Das Fazit ist, wir haben Gott nicht mehr, aber wir haben immer noch die Sehnsucht, die auf ihn hinweist. Nach Liebe, nach Anerkennung, nach Bedeutung, nach Sicherheit, nach Kraft und Sinn. All das wollen wir, brauchen wir. Und danach suchen wir auch und wir finden Ersatz. Zum Beispiel in einem Partner oder in unserem Beruf oder in unseren Kindern oder in irgendeinem Projekt, vielleicht auch zeitweise im Urlaub. Aber dieser Ersatz bleibt unzureichend. Es geht uns wie mit der Schokolade. No? Die Dinge an sich sind ja nicht schlecht, aber der Hunger bleibt nach all diesem. Und mit dem Hunger kommt Ungeduld, schneidende Kritik, Streit, Überarbeitung, Minderwertigkeitsgefühle und. Was können wir tun? Und jetzt an dieser Stelle kommt Jesus ins Spiel. Und ich lese uns einen Text aus 2. Korinther 5, Vers 19 bis 21. Denn Gott, so heißt es dort, war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden. So sind wir Botschafter an Christi, Botschafter Christi, und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. In aller Kürze, wenn man weiter in der Bibel liest, nach dem Schöpfungsbericht, entdeckt man, dass trotz des Vertrauensbruchs, den die Menschen begangen haben, Gott nie einen Schlussstrich unter seine Beziehung zu den Menschen gezogen hat. Gott sehnte sich und sehnt sich immer danach, die Beziehung zu uns Menschen wiederherzustellen. Immer wieder liest man im Alten Testament davon, wie Gott versuchte, das auf die Reihe zu bringen. Irgendwo ist die ganze Bibel aus dieser Perspektive ein Liebesbrief Gottes an uns. Und schließlich hat Gott durch Jesus es geschafft. Er hat eine Brücke gebaut, zu uns die Tür geöffnet. Durch Jesus ist das Paradies, und damit meine ich eine heile, intakte Beziehung zu Gott, ist das wieder in Reichweite gerückt, hat es wieder eine reelle Chance. Durch Jesus ist es möglich, dass du dich heute mit Gott versöhnen kannst. Und lass uns dabei nicht vergessen, bei dem, was ich jetzt gleich auch erkläre, dass Jesus, der Sohn und Gott, der Vater, eigentlich zusammengehören, dass sie eins sind. Das große Problem bei der Lösung, die Jesus gebracht hat, war und ist unsere Sünde, unsere Schuld. Das Problem ist, dass wir unermesslich großen Schaden angerichtet haben in Gottes Schöpfung. Durch unser Verhalten, durch unsere Ersatzstrategie. Trotz guter Vorsätze vielleicht haben wir oft Menschen verletzt und ihr Leben beeinträchtigt. Ist es nicht so? Wir sagten, ich liebe dich, und meinten, ich liebe mich. Oder wir sagten, ich will ja nur das Beste für dich, und meinten das Beste für mich. Wie oft waren wir gleichgültig gegenüber Menschen, die wirklich unsere Hilfe brauchten, aber wir konnten oder wollten nicht helfen. Wir dachten zuerst an uns. Und ich könnte so weitermachen, weil wir selber Vorrang hatten. Wie oft blieben andere auf der Strecke? Und in alledem haben wir Gott selbst Schaden zugefügt. Und Gott hat sich entschieden, diesen Schaden, den wir in seiner Schöpfung an seinen Geschöpfen angerichtet haben, und diesen Schaden, den wir selber auch erlitten haben durch andere, Gott hat sich entschieden, diesen Schaden selber zu tragen. Als Jesus am Kreuz starb, da trug er die Konsequenzen von unserer Schuld, von unserem Verhalten, was zu all dem geführt hat. All diese Dinge und jede Ersatzstrategie, von der ich gesprochen habe, führt letzten Endes in der Konsequenz zu einer völligen Distanz von Gott. Gott ist in unendliche Ferne gerückt, und das ist die Hölle. Und in Jesus wurde Gott ein Mensch wie du und ich, und am Kreuz ertrug er diesen völligen Bankrott unserer Beziehung zu Gott. Er ertrug die Hölle. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Worte zeigen an, dass er, obwohl er das nie verdient hätte, an unserer Stelle diesen Preis gezahlt hat für unseren Vertrauensbruch, für unsere Ersatzstrategie, für all den Schaden, den wir angerichtet haben. Und wenn du das heute im Glauben annimmst und dich darauf berufst, dann nimmt Gott deine Schuld von dir, vergibt dir, und dann findest du einen neuen, einen einzigartigen Zugang zu Gott. Und dann empfängst du eine Liebe, eine Geborgenheit, die wirklich satt macht, die nicht nur so einen Kick gibt wie bei der Schokolade und dann ist es wieder weg und dann brauchst du neue Schokolade und dann hast du aber auch all die Nebenwirkungen am Haken. Wir empfangen eine Liebe, wo wir nie geahnt hätten, dass es so etwas überhaupt gibt. Gott hat diesen Weg über das Kreuz gewählt, weil er beides zusammenbringen muss. Er ist ein gerechter Gott. Er lässt nicht einfach fünfe gerade sein über all dem Unrecht und sagt, lass ich mal okay sein, ich vergebe einfach so. Nein, er schafft wirklich die Dinge in Ordnung zu bringen, und gleichzeitig zeigt er seine tiefe Liebe zu uns. Wenn du dich darauf einlassen willst, auf diese Liebe Gottes, wenn du die empfangen willst, wenn du wirklich hineinfinden willst, wieder in ein Leben mit Gott, so wie es von der Schöpfung, vom Ursprung her für uns Menschen gedacht war, dann lade ich dich ein, triff heute die Entscheidung, das anzunehmen, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Vielleicht bist du auch so, dass du sagst, das habe ich schon vor einiger Zeit getan, aber ich wünsche mir, dass ich das neu erfahre und erlebe. Das ist auch gut, wenn du so empfindest. Und auch dann ist Jesus für dich da und gilt das Kreuz für dich und ist wirksam. Aber da ist dann Gelegenheit, hinterher zu kommen zum Gespräch, was wir anbieten unter dem Palmen. Aber jetzt für diejenigen von euch, die empfinden, ich möchte das, ich habe mich lange mit dem Glauben an Jesus gedanklich auseinandergesetzt, aber ich möchte das jetzt erfahren und erleben, was ich hier immer wieder höre. Dann lade ich dich ein, triff diese Entscheidung. Komm jetzt zum Kreuz, zu Jesus. Wir haben hier vorne ein Kreuz. Komm dorthin und dort werde ich und werden andere sein. Wir werden mit dir beten. Es ist gut, eine solche Entscheidung nicht alleine zu treffen. Es ist gut, sich wirklich auch mit anderen, sich zu Jesus zu stellen. Und das ist aber noch nicht alles. Wenn du so einen Start mit Gott machst, dann wollen wir dir gerne etwas an die Hand geben. Wir haben eine Tasche gepackt, ein Starter-Kit, wo einige Dinge drin sind, eine Bibel, eine Anleitung, wie man Bibel lesen kann und eine Anleitung, wie man beten kann und etwas mehr noch. Dann laden wir dich ein, hol dir, wenn du für dich so eine Entscheidung getroffen hast, jetzt, in diesem Gottesdienst, ob du nun nach vorne gekommen bist oder nicht, oder wenn du solch eine Entscheidung treffen willst und nicht hier im Gottesdienst kommst, komm bitte in den Glasraum. In dem Glasraum im Erdgeschoss, da warten wir auf dich, da haben wir die Starter-Kits, da beten wir mit dir, da geben wir dir das, reden wir mit dir, so wie du es möchtest, wie du es brauchst. Aber ganz wichtig ist, dass wir das heute im Blick haben, es ist möglich. Die Sehnsucht nach dem Paradies kennt eine Antwort, eine echte Antwort. Und das ist Jesus. Und das ist das, was er am Kreuz für dich, für mich getan hat, dass er uns Schuld vergibt. Und ich möchte, wir werden jetzt miteinander ein Lied singen. Ich bitte, dass die Band nach vorne kommt. Und während dieses Liedes, denk bitte einfach nach über das, was wir heute gesagt haben. Und wenn du spürst, dass das für dich dran ist, jetzt zum ersten Mal die Sache mit Jesus festzumachen, dann komm hier nach vorne zum Kreuz. Und wenn du dich nicht traust, vielleicht möchtest du es bei jemand anders machen, vielleicht in der Stille, aber dann komm hinterher auch in den Glasraum. Und ich möchte am Anfang dieser Zeit ein Gebet sprechen, jetzt. Ein Gebet, das du dir vielleicht dann auch zu eigen machst und in Gedanken mitsprichst. Macht ihr schon mal? Könnt ihr schon mal bitte spielen? Herr Jesus Christus, ich erkenne, dass ich egoistischer und hilfsbedürftiger bin, als ich es mir jemals eingestanden habe. Doch gleichzeitig, Jesus, bin ich von dir mehr geliebt und mehr angenommen, als ich je zu hoffen gewagt habe. Jesus, ich erkenne, dass du an meiner Stelle für meine Fehler am Kreuz gelitten hast und gestorben bist. Jesus, ich vertraue, dass du von den Toten auferstanden bist und deshalb heute lebst. Und Jesus, deshalb vertraue ich mich dir an, dir, dem Herrn und Retter meines Lebens. Amen.
close to you. Never let me go.
Das, was wir gerade gesungen haben, du bist alles, was ich brauche, wenn du das spürst und bisher mit Jesus nicht unterwegs warst, wenn Jesus nicht in deinem Leben war, du nicht Jesus als Herrn deines Lebens aufgenommen hast, wenn du das spürst, dass das jetzt für dich wichtig ist, dann lade ich dich ein. Komm nach vorne. Komm hier zum Kreuz hin, als ein Zeichen für dich und für andere, dass du dich zu Jesus stellst, dass du mit Jesus leben willst, dass du diese einzigartige Liebe Gottes, die er seit der Schöpfung der Welt auch für dich hat, dass du die erfahren willst. Dann komm.
In deine Hand gebe ich mich hin mit allem, was ich bin, Herr. Denn du, mein Gott, hast die Welt in der Hand und ich bin dein für immer. Ich vertraue dir, an Jesus ich gehöre dir, und ich lebe nur durch dich, für dich nur singe ich mit aller
ein wunderbarer Herr, der mich zu frischem Wasser füllt.
dass ihr für uns so wunderbar gespielt habt. Die Lieder haben nochmal ausgedrückt, wie wichtig Jesus für unser Leben werden kann. Und vielleicht war es so, dass der Gottesdienst, der Raum, der Ort, die Zeit noch nicht der richtige Moment für dich war, dass du dich entscheiden wolltest, dass du dich klar positionieren wolltest. Dann gilt dir die Einladung auch über diesen Gottesdienst hinaus. Sei sicher, dass Menschen im Glasraum auf dich warten und gerne dich begleiten bei deiner Entscheidung. Vielleicht geht es dem einen oder anderen aber auch so wie mir. Ich bin schon lange, lange mit Gott unterwegs und ab und zu stelle ich fest, mich rührt was an. Es wirft sich etwas auf und irgendwas ist gar nicht in Ordnung in dieser Beziehung zu Gott. Ich habe den Eindruck, ich muss das aber in Ordnung bringen, ich sollte das aussprechen. Und manchmal frage ich dann auch Gott und sage, was ist denn hier los mit dir? Und ich stelle fest, Gott antwortet, mit mir ist gar nichts los, mit dir ist was los. Und dafür brauche ich dann Menschen, die mit mir darüber beten, die aufdecken, wo zu sprechen ist und Dinge zu ändern sind. Wenn du den Eindruck hast, dann bist du heute Morgen richtig hier links beim Gebetsdienst. Menschen sind da, die dich gerne auch darin begleiten möchten. Wir alle sind eingeladen gleich, dank dem Mittagsteam, zu einem guten Mittagessen, einem gemeinsamen Essen. Es ist alles vorbereitet, eine gute Gelegenheit, noch Gemeinschaft zu haben, zusammenzusitzen, uns auch noch näher kennenzulernen, wenn du das möchtest. Es ist genügend Essen da, so hoffe ich. Ja, doch, ja, ist beruhigend. Und Geschirr und Besteck, solltest du das nicht dabei haben, kann gerne zur Verfügung gestellt werden. Sei herzlich eingeladen. Das Wetter, die Sonne scheint. Bevor du dich alleine mit dem iPad am Mittagstisch sitzt, bleib doch einfach bei uns, hier ist schön. Ja, jetzt gilt die Frage, habt ihr nur eins? Okay, so ist das, wenn man sich nicht genau abspricht, aber es geht ja dann. Dankeschön.
Ehre war.
So stellen wir uns gemeinsam unter den Segen Gottes. Und wenn du gespürt hast, dass dich der ewige Gott ruft, dass er dich ruft, dich zu entscheiden, das Geschenk von Jesus anzunehmen, Vergebung zu empfangen und zurückzufinden in die Gemeinschaft mit Gott, dann segne dich der Herr mit Mut, diese Entscheidung festzumachen. Und für alle anderen von uns, sei der Frieden Gottes, der größer ist als die vielen Dinge, über die wir oft auch bei uns selbst traurig sind und Leid tragen. Dieser Friede Gottes, der größer ist als all das, was uns zagen, zweifeln und ratlos sein lässt, dieser Friede Gottes sei mit dir durch Jesus Christus. Denn er hat für dich den Preis bezahlt, für alles, was du an Schuld auf dich geladen hast, jemals. Amen.